ja auch über eine ganz andere Art und Weise geschaffen hat. Man erzählt sich ja oder man sagt, dass er vorher hätte meditiert über diesen Steinblock und dass er dann angefangen hätte zu arbeiten und er hätte diesen David in diesem Steinblock von vornherein schon gesehen. Er hätte nur noch sozusagen
Ausgeführt.
ausgeführt. Ja. Und so war es da auch. Das war ein ganz besonderer Impuls, den darf ich nicht vergessen. Und irgendwas an mir hat das verstanden und irgendwas hat es nicht verstanden. Also auf jeden Fall hat es sehr, sehr lange nachgewirkt.
Du hast ein Stück ausgesucht von ihm, eine Einspielung.
Ja,
Das hören wir.
ich habe ein bisschen recherchiert, welches Stück man eigentlich da spielen könnte, um ein bisschen den Eindruck zu vermitteln. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass Celibidache ja nie dem richtig zugestimmt hat, dass man CDs veröffentlicht von ihm, Musik veröffentlicht, weil er hat einfach gesagt, das kann man nicht da einfangen über eine CD. Natürlich wurden heimlich dann doch die Musik aufgenommen und sie ist ja als massenweise auch auf dem Markt. Und ich habe ein Stück herausgesucht, das ist Prélude à Après-midi d'un Faune von Claude Debussy, wo ich glaube, dass wenn man genau hinhört, dass man diesen wunderbaren Impuls mitspüren kann.
Also heute am Sonntagnachmittag, der Nachmittag des Fauns.
Der Nachmittag des Fahrts.
Ist, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos, ja frei.
Ja, das war ein Ausschnitt aus einem berühmten Stück von Claude Debussy. Ich überlegte gerade, ob ich es jemals so langsam gehört habe. Die Kunst der Langsamkeit ist eine ganz besondere. Du hattest vorhin von der Artikulation schon gesprochen. Solch ein Tempo muss man können. Nicht jeder, der nur langsam spielt, erreicht diese Tiefe dabei. Und gerade Chili Bidake ist natürlich ein großer Phrasierer in seinen Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses dehnt sich ja fast, die Spannung steigert sich über einen ganz transparenten, einer ganz transparenten Struktur fast ins Unermessliche. Ja? Ist dir das auch so gegangen?
Ganz genau so, ja.
Also das ist schon, das sind auch Lehrmeister. Ja? Selbst müssen keine Pianisten die Lehrmeister sein, sondern der musikalische Faden, den kann man woanders auch erspüren. Das war jetzt für mich, also ich hoffe auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer, ein interessantes Beispiel dafür. Ja, wie ging es dann weiter?
Ich habe dann das Studium des Lehramts an Realschulen aufgenommen und habe Musik-Hauptfach gewählt. Und in diesem Musik-Hauptfach, zu dieser Zeit musste man ein Zweitinstrument lernen. Und da ich ja schon sehr missliche Erfahrungen hatte mit der Klarinette
und die Trompete kehrten nicht zurück.
Und ich machte einen großen Bogen drum. Und erfreulicherweise konnte man Synthesizer als Zweitinstrument wählen. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und es ist mit diesem Synthesizer nochmal ein ganz, ganz anderer neuer Zugang zur Musik möglich. Weil man bei einem Synthesizer nun keine Töne mehr feststehen hat, wie beim Klavier. Ein Klavierton ist bei jedem Klavier eben ein Klavierton, ein Geigenton ist ein Geigenton und so weiter. Aber ein Synthesizer-Ton, den gibt es nicht. Man kann einfach sich jeden beliebigen Ton zusammenstellen. Man kann eine Rechteckwelle nehmen, eine Sinuswelle, eine Sägezahnwelle und kann hier modulieren, Frequenzen aufbauen, Hüllkurven. Man kann das ganze Ring modulieren, umdrehen, alles Mögliche machen. Unglaubliche Möglichkeiten hat man mit diesem Instrument. Und da liegt auch schon die Herausforderung, weil es gibt für einen Synthesizer keine Literatur, es gibt keine wirklichen Vorbilder, die jetzt vielleicht 100 Jahre alt sind, wo man sich anlehnen kann.
Denkbar.
Man muss einfach komplett von vorne anfangen, vom einzelnen Ton anfangen und so haben wir gearbeitet. Unser kleines Synthesizer-Zimmer war eigentlich eher vergleichbar mit einem kleinen Physiksaal, wo man alle möglichen Module hat rumstehen sehen. Und die Aufgabe war nun, aus diesen Synthesizern einen einigermaßen interessanten Klang zu entlocken und daraus eine Komposition zu erstellen. Und man muss sich das nicht so vorstellen wie heute. Man geht in einen Musikladen und kauft sich einen Synthesizer und hat die außergewöhnlichsten, extraordinärsten Klangkaskaden in diesem Gerät drin, sondern ganz anders, man musste jeden einzelnen Ton von Anfang an bilden. Aus einer kleinen Welle, aus einer Sinuskurve oder aus einem Rechteck oder was auch immer. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Deswegen sind wir immer mit einem Bündel von Kabeln in der Gegend rumgelaufen, haben die einzelnen Module miteinander verbunden. Aus dem einen kam der Output raus, den taten wir per Kabel in das andere Modul rein, haben dann da das Ergebnis verändert und so hatten wir immer 15 Kabel auf dem Tisch liegen und haben die ganzen Geräte miteinander verstöpselt. Und nachher hatten wir einen Klang, der uns gefallen hat oder nicht. Und wenn man dann in der nächsten Stunde dann wieder Unterricht hatte, musste man erstmal wieder alles so hinstöpseln und verbinden, wie man das verlassen hatte, sonst wäre man mit seiner Komposition nicht weitergekommen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Aber der Synthesizer hat eine eigene Welt, es ist eine eigene Kunstform. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, wo die Arbeit mit Synthesizern in den letzten vielen Jahren hingegangen ist. Man kann sie für Sounddesign verwenden, man kann sie für kosmische Musik verwenden, man kann sie meinetwegen auch für Heilmusik verwenden. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Nun wäre ich ja gespannt, was wir da hören aus dieser Richtung. Hast du was mitgebracht?
Ich habe ein witziges Stück mitgebracht, und zwar von Isao Tomita, das Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen. Das ist eine Anlehnung an Motis Mussorgskis Bilder in Ausstellung. Und ich finde, er hat hier eine ganz witzige Interpretation dieser Küchlein in ihren Eierschalen komponiert.
Wieherte am Schluss dann noch der Schimmel. Man ahnt eigentlich nur, welche unbegrenzten Möglichkeiten diese Technik dann bietet. Und ich glaube, da kreativ zu sein, braucht auch wieder Eingrenzung, ja, um andere Farben, andere Dinge gestalten zu können.
Ganz genau,
Begrenzung,
das ist die Kunst der Begrenzung.
Die erzeugt mehr Kreativität als der Ozean der unbegrenzten Möglichkeiten.
Das ist richtig.
Erfahrungsgemäß. Aber es kann noch ganz anders klingen. Ja? Du hast noch ein zweites Beispiel mitgebracht.
Ja, auf meinem musikalischen Weg ist mir im Bereich des Synthesizers einmal Hans Cousteau begegnet. Hans Cousteau ist ein Münchner Mathematiker und Musiker. Und er hat einen ganz anderen Weg gefunden mit seinen Musikerfreunden, Computern, also Synthesizern, Musik zu entlocken. Und da steht eine ganze Theorie dahinter. Er macht sozusagen kosmische Musik, und es gibt für jeden Planeten einen Ton. Also die Erde hat einen Ton, die Venus hat einen Ton, Mars hat einen Ton, Mond hat einen, also die haben alle einen Ton. Und diesen Ton, den kann man mathematisch, es ist keine Spekulation, sondern den kann man mathematisch berechnen. Ganz einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erdentag nehme, den man auch den mittleren Sonnentag nennt, dann hat dieser Erdentag 24 Stunden. Und wenn ich die 24 Stunden in Sekunden umrechne und davon den Kehrwert nehme und dann so lange mal 2 multipliziere, also oktaviere, dann komme ich irgendwann auf eine Zahl, die, wenn ich sie als Herzzahl interpretiere, ich hören könnte. Ich komme dann bei der Erde auf einen Frequenzwert von 388,36 Hertz. Und das ist interessanterweise der Ton, der unserem G auf unserer Notenskala entspricht, ein G. Und interessanterweise ist dieses G, im Französischen wird dieses G Sol genannt, also Erde. Und was noch weiter interessant ist, dass das entsprechende Wort zur Sonne Soleil ist. Also wir haben hier irgendwie einen interessanten, vielleicht zufällig, vielleicht auch nicht zufälligen Bezug zu einer kosmischen Frequenz. Und wenn man das jetzt auf andere Töne bezieht, zum Beispiel auf den Jahreston der Erde, dann komme ich auf einen Ton, der im Indischen Satya heißt, und das ist der Jahreston der Erde, das ist ein Cis. Und so kann man allen Planeten aus rein mathematischen Konstellationenberechnungen einen Ton geben. Und diese Töne, diese Herzzahlen, kann man auf der Cent genau in einen Synthesizer einprogrammieren. Man kann also ein ganzes kosmisches Orchester machen mit allen möglichen Planetentönen. Man könnte aber auch Herzschlag nehmen, man könnte auch Pulsschlag nehmen. Alles, was Rhythmen hat, hat Frequenzen und das kann man einprogrammieren. Und das gehört für mich zu einer sehr aufregenden und neuen Perspektive für Musik, weil ich glaube, dass wir mit diesen Frequenzen heutzutage nicht mehr im natürlichen Bereich liegen. Weil zum Beispiel für die 440 Hertz, in denen unsere Instrumente gestimmt werden, oder 445 Hertz, findet man keine solche kosmische Entsprechung. Man findet wieder welche mit 432 Hertz, was ja zufällig auch zu Mozarts Zeiten der Kammerton A war. Also man könnte jetzt vermuten, dass da noch ein alter Zugang zu einem Wissen war, das eben hier noch gewirkt hat. Da kann man jetzt weiter spinnen und weitere Frequenzen und Zusammenhänge herausfinden. Und wie sich so eine Musik anhört, die auf diese kosmischen Töne eingestimmt ist und noch mit dem Synthesizer gemacht wurde, wofür er ja wunderbar geeignet ist, das können wir jetzt hören. Ich habe den Planet Venus vom Star Sound Orchestra mitgebracht. Das ist eine Band, die inzwischen aus, glaube ich, 8, 9 Leuten besteht und die sich auf sowas spezialisiert haben, dass sie solche artifizielle oder kosmische Musik machen.
soweit die kosmische Synthesizer-Musik, sehr interessantes Klangbild. Also wir hörten die Venus jetzt. Ja, ich muss wieder ein klein bisschen auf den Faden kommen. Klavierstudium, Lehramt und Zweitinstrument Synthesizer. Jetzt fragt sich der Hörer, die Hörerin. Und dann, wie ging es dann weiter? Welches Berufsbild bliebe dem Synthesizer, wenn man das abgeschlossen hat, das Studium? Hast du es abgeschlossen als Synthesizer?
Ja, komplett.
Komplett abgeschlossen, Klavier und das andere Instrument ebenfalls. Und jetzt frage ich, was kam dann? Warum wurde jetzt nicht der Tourneemusiker da draus, der an jede zweite Nacht in einer anderen Stadt ein Hotelzimmer hat? Was hat sich getan, was hat sich hier jetzt verändert in deinem Leben? Warum hat sich das verändert? Wie ist es dann für dich persönlich weitergegangen?
Für mich ist es persönlich so weitergegangen, dass ich schon immer gewusst habe, dass es ein bisschen knapp wird. Und ich habe mich dann in der Zeit damals schon ins Rechenzentrum der Universität Freiburg reingesetzt und habe Computerkurse gebüffelt. Und ich weiß noch eine Situation, dass uns der Lehrer gefragt hat oder uns gesagt hat, wir sollten bei diesen Promptzeichen mal was eingeben. Und ich wusste nicht, was ein Promptzeichen ist. Auf jeden Fall ging es mit den Computern dann weiter. Ich habe mich dann weiter ausgebildet in diesem Bereich und bin dann in die IT-Branche gewechselt.
Ganz kurz nochmal, ich gehe auf den kleinen Satz ein, diesen Halbsatz, dass es ein bisschen knapp wurde. Was verbirgt sich dahinter? Dass du das, den Einstieg ins Business in der Musik nicht schaffen könntest?
Nein, der Einstieg ins Lehramt war einfach schwierig zu der damaligen Zeit. Ah, ja. Und ich habe mich dann umentschlossen und umorientiert und habe eine andere Neigung dann aufgegriffen. Und das war auch etwas, was damals einfach gut gelaufen ist und es läuft ja heute auch noch sehr gut.
Also es war eine Entscheidung von einem Tag auf den anderen? Oder hat sich das lange vorbereitet?
Das hat sich länger vorbereitet. Also ich habe mir da immer noch eine andere Tür offen gehalten. Und in dieser Branche bin ich jetzt die letzten Jahre, vielen Jahre dann gewesen.
Ist dir das schwer gefallen, sich zu lösen von der Musik, also von dem Berufsziel Musik?
Also es hat zwei Seiten, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich habe natürlich ein weinendes Auge gehabt wegen der vielen Mühe, aber auch ein lachendes Auge, nochmal was Neues machen zu können. Und ich habe die Schule nicht vermisst, muss ich sagen. Ich habe meine Musik immer weitergemacht. Ich hatte auch Schüler, ich hatte auch viele Leute, die ich begleitet habe. Ich habe viele Sänger begleitet. Ich habe das immer weitergeführt und das war für mich immer das Wichtigste. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Essenz des Lehrerberufs ist, Menschen mit Menschen Musik zu machen und ihnen das auch beizubringen, dann habe ich das auf andere Weise gemacht. Das braucht nicht den Rahmen der Schule zu haben.
Ja, das klingt schlüssig. Es gibt eine weitere Komposition jetzt von dir, die passend zum Thema den Titel trägt Abschied. Hören wir da mal rein.
Das machen wir.
Thank you.
Jetzt stelle ich mir den IT-Spezialisten vor, der zu Hause immer noch sein Klavier stehen hat. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig.
Blieb immer dein Begleiter dann trotzdem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch in ganz schönen Stress geraten kann, ja, das miteinander zu vereinbaren. Das wird ja nicht wenig anstrengend gewesen sein, was jetzt neu gelernt wurde, dann auch in die Tat umzusetzen, um damit sein Geld zu verdienen letztlich. Wie hast du das verarbeiten können? Hat sich das ergänzt oder wie bist du damit umgegangen? Kunst und harter Berufsalltag?
Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Eine Schicht ist sicherlich die, dass man da natürlich mit der Kunst einen wunderbaren Ausgleich hat. Aber andererseits ist es auch so, man hat sich durch diese Kunst einfach auch geöffnet. Und wenn man jetzt in ein Unternehmen kommt, spürt man einfach mehr, was in dem Unternehmen los ist. Man spürt die Konflikte mehr, man spürt mehr die Rivalitäten, man merkt das Mobbing mehr, man merkt die ganzen Sachen, die hier untergründig immer laufen. Das merkt man viel, viel schneller und stärker. Und es ist immer schwierig, sich davon abzugrenzen. Und zu sagen, das ist jetzt nicht meine Sache, sondern das gehört dahin. Also das ist ein großes Stück Arbeit, sich da nicht mitreißen zu lassen. Was ich in meinen letzten 20 Jahren Berufstätigkeit in dieser Branche, auch in Banken gesehen habe, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die eigentlich sensitiv sind, die eigentlich sensibel sind, die aber keine Chance haben, sich, sagen wir mal, hiermit nach vorne zu kommen. Das sind meistens Leute, die sich zurückhalten oder ihren Dienst machen. Und das ist sehr, sehr schade. Ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen es noch nicht verstanden haben, was sie da eigentlich von Potenzial haben. Was hinter der Sensibilität von Leuten eigentlich von Potenzial steckt. Und es wird auch gerade ein Film gemacht, eine Bekannte von mir, Mona Susanne, die ist ja hier in Stuttgart auch bekannt, dreht einen Film über Menschen im Business, die high-sensitive sind. Also high-sensitive hat sich jetzt als Modebegriff in den letzten Jahren eingeschlichen. Das sind einfach Leute, die eine stärkere, bessere, größere Wahrnehmung haben von Dingen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte einmal eine Kollegin, die hat gesagt, wenn wir diesen Kunden kriegen, dann sieht es für unsere Firma schwarz aus. Und es war tatsächlich so, dass alle gefeiert haben, dass dieser Kunde neu kommt. Aber in der Tat war nachher, nach 2,5 Jahren, diese Firma aufgelöst. Sie hat einfach etwas gemerkt und gesehen, was viele nicht gesehen haben. Sie hat das irgendwie mitgekriegt. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung sich steigert. Und ich glaube, dass man da mehr noch die Leute integrieren könnte.
Und da hilft die Musik natürlich auch, die Sensibilität, die du da einfließen lässt.
Dadurch wird natürlich die Sensitivität gesteigert. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir sind ja in Unternehmen, ist man ja im Grunde komplett linkshemisphärisch unterwegs, vernünftig planen, durchorganisieren. Das Geld wird berechnet. Es sind alles diese Kriterien, die letztlich gelten, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Aber man vergisst einfach noch, dass wir auch noch Gefühle haben, dass wir einfach auch noch eine andere Ebene haben. Und da würde ich mir wünschen, dass das mehr einbezogen wird in die Entscheidungen. Vielen Leuten, die, sagen wir mal, in diesem Bereich eine hohe Sensitivität haben, schaffen das an einem bestimmten Punkt nicht mehr, mit der Härte umzugehen und machen sich zum Beispiel selbstständig oder machen irgendwas anders oder werden auch krank. Also da gibt es, ich habe da sehr, sehr viele Fälle in meinen letzten 20 Jahren gesehen.
Aber du hast weiterhin auch Klavier gespielt. Ich muss nochmal zurückkehren zu dem Punkt. Und wir hören jetzt eine Einspielung, die du gemacht hast von einem Jazz-Standard. Eine nicht mehr ganz taufrische Aufnahme, ja? Wie alt ist sie ungefähr?
Also die ist 5, 6, 7 Jahre alt, muss ich sagen. Und sie ist nicht die höchste Qualität. Aber es gibt ein bisschen auch meinen Spaß am Jazz wieder, den ich ja danach dann eingeschlagen habe. Denn man muss sich mal überlegen, wenn man jetzt immer klassorientierte Musik gemacht hat, kommt man an einen Punkt, wo man eigentlich merkt, dass man gar nicht improvisieren kann. Wenn einer auf einen zukommt und sagt, spiel mal was, das geht gar nicht. Also klassisch ausgebildete Pianisten können oft nicht improvisieren. Und das habe ich an mir sehr gut bemerkt. Und dann habe ich mich entschieden, hier einen Zahn zuzulegen und das mal gut zu lernen. Ja, und das ist dann bei rausgekommen.
Und da hören wir jetzt Stormy Weather.
Stormy Weather.
So, das war nun der Jazz-Pianist Harald Eichhorst mit Stormy Weather. Jazz hat dich dann doch sehr aufgebaut und dir Kraft gegeben. Die Fähigkeit zum Improvisieren, die überträgt sich auch auf andere Kreativitäten, kann ich mir vorstellen. Da wird ein gewisser Knoten gelöst. Ja?
Das ist richtig, ja.
Man hängt nicht mehr an Taktstrichen, sondern man lässt seiner Fantasie freieren Lauf, als es ansonsten möglich ist.
Genau.
Ja, und jetzt können wir nicht umhin, einen großen Jazz-Pianisten müssen wir jetzt hier bringen. Geht gar nicht anders, sag du.
Geht nicht anders. Also, ein famoses Stück ist von Oscar Peterson, Nigerian Marketplace, was da so heimlich und langsam sich anschleicht. Wir schauen, wie es weitergeht. Thank you.
Ja, das war Oskar Petersen mit einem wahrhaft virtuosen Stück. Vor mir sitzt Harald Eichhorst, mein heutiger Studiogast, und wir haben in den letzten fast 2 Stunden gehört, wie aus einem klavierlernenden Kind ein IT-Spezialist wird, der Jazz liebt, Jazz spielt und natürlich komponiert. Ich habe in meiner Hand seine neueste CD, Klaviermusik von Harald Eichhorst, also Klavierkompositionen. Und hier sind sehr viele interessante Sachen drauf. Einiges haben wir schon gespielt. Ich komme jetzt zu diesem Block 10 Variationen über ein eigenes Choralthema. Da wirst du sicher noch was dazu zu sagen. Ich will aber vorweg schicken, dass diese CD natürlich über die Website von Harald Eichhorst zu erhalten ist. www.schöne-klaviermusik.de. Schöne natürlich computermäßig mit OE geschrieben. Noch einmal www.schöne-klaviermusik.de. Also Musik von und mit Harald Eichhorst ist dort zu beziehen. Wie kam es jetzt zu diesen Kompositionen? Was hören wir jetzt als nächstes und wie kam es dazu? Ein eigenes Choralthema, das ist selten.
Das ist selten, ja. Das war ganz einfach. Mir ist das Thema habe ich im Traum gehört, durch einen Chor singend. Und als ich dann aufgewacht bin, habe gemerkt, dass ich gar nicht in einem Konzert bin, sondern dass ich das geträumt habe, bin ich aufgesprungen und habe meinen Rekorder angestellt, der mit meinem Klavier verbunden ist, habe das sofort, was ich wusste, noch aufgenommen und habe dann diese paar Takte, die ich da noch hatte, das war dann die Keimzelle für dieses Choralstück mit den nächsten 10 Variationen. Ich habe dann an dem Choral weitergearbeitet und dann wurden es 8 Takte, dann wurden es 16 Takte, dann sind es 48 geworden. Und dann hatte ich das Thema fertig und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt mit so einem Thema, was soll ich damit bloß tun? Und dann kam mir einfach die Idee, Lebensbilder zu machen, musikalische Lebensbilder. Erfahrungen. Also
ich lese mal die Titel nur vor, alles können wir heute nicht mehr spielen, aber Spielende Kinder im Kornfeld, das sind schon wieder Bilder, ja. Von Spielleuten zum Tanze, das harmonische Labyrinth des Lebens. Und wir hören jetzt daraus der Harlekin, ja.
Harlekin, ja.
Das war also der Harlekin von Harald Eichhorst. Ich muss sagen, er erinnert mich ein bisschen an Scaramouche von Darius Milhaud, dieses wunderbare vierhändige Stück. Sehr lebendig, ja, sehr frisch, und man kann allen Hörerinnen und Hörern nur raten, sich mal bei dir zu melden und die CD sich mal zu besorgen. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich erstmal bei meinem Studiogast, bei Harald Eichhorst, dass er heute hier war und wir haben, glaube ich, einige sehr interessante Sachen erfahren. Ich bedanke mich auch bei Sabine Gärtling, die hier für uns die Regler bedient hat, damit wir mit dem Ton zu euch rauskommen. Wir haben aus dieser CD jetzt zum Schluss noch zwei Stücke, die werden wir hintereinander hören. Das erste trägt den Titel Finale Antiphon, Hymnus unbekannter Interpret. Und das letzte Stück, Schlaf süß, mein Kind unterm Sternenzelt.
Es ist gerade umgekehrt, das ist falsch hier auf der Liste geschrieben.
Auf der Liste, das konnte ich nicht.
Erst kommt das Kind, das schlafende Kind unterm Sternenzelt und dann die letzte Variation, das Finale.
Gut, also vielen Dank und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war wieder Frank Rebicek an der heutigen Sendung High Fidelity. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern vom Freien Radio für Stuttgart noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.